Vater, ich danke dir jetzt wieder für die Möglichkeit, die wir haben, auf dich und dein Wort zu schauen. Herr, es geht wirklich darum, dass Menschen mit dir versöhnt leben und miteinander versöhnt leben. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und Herr, so wollen wir, soweit wir können, Menschen einladen, mit dir versöhnt zu sein. Weil du die Versöhnung geschaffen hast am Kreuz ein für allemal. Wo du all das, was wir verbockt, was wir weggegangen sind, aufgehoben hast. Danke, Herr, dass eine Versöhnung mit dir auch Versöhnung mit anderen Menschen bringen kann. Und vor allem auch, dass Versöhnung mit dir uns mit uns selbst versöhnen kann. Und darum bitte ich, Vater, dass wir mit uns selbst versöhnt leben dürfen. Im Wissen, wir haben Vergebung, wir sind geliebt, wir sind gewollt und darum sind wir wertvoll, weil du es so gesagt hast. Ich bete, Herr, dass wir lernen, in dieser Wahrheit zu leben, jeden Tag neu. Amen. Wenn man über Identität spricht, muss man ja sagen, in unserer Gesellschaft seit etwa 3 Jahrhunderten, kann man sagen, leben wir in der sogenannten Zeit der Aufklärung. Und die Zeit der Aufklärung wurde zunehmend vom Individualismus geprägt. Im 20. Jahrhundert hat sich das zugespitzt. Und seit den 60er Jahren sind wir stolz darauf. Individualismus ist eine Tugend geworden. Das heißt, der Mensch hat sich selbst zum Maßstab aller Dinge gemacht. Ich bin, was ich denke. Da gibt es ja den Spruch, ich denke, darum bin ich. Da geht es wiederum nur um mich, um meine Identität. Und seitdem haben wir auch Worte wie Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung, Selbstbewusstsein, selbstbestimmt leben. Das sind alles positive Wörter, die in dieser Zeit entstanden sind. Und es ist ungefähr so, dass ich stehe so im Mittelpunkt wie die Sonne und andere Menschen dürfen schon gerne um mich kreisen, so wie Planeten. Aber nicht zu nahe kommen, so ein bisschen Abstand ist schon ganz angenehm. Ganz weg sollen sie auch nicht gehen, weil wir brauchen ein bisschen, der sich auch noch kümmert um uns. Und es gibt ja Zeiten, wo dieser Individualismus gar nicht mal so falsch erscheint. Da hat man den Eindruck, den Individualismus hat Recht behalten. Zum Beispiel wir als Deutsche, Österreicher haben das alles miterlebt, den Zweiten Weltkrieg. Unsere Väter und Großväter, wo so viel zerstört wurde. Und dann hat man nach dem Krieg aufgebaut. Es wurde immer besser, es wurde immer mehr, es wurde immer wieder angenehmer. Und in den 60er Jahren hat man ja tatsächlich geglaubt, es geht nur aufwärts, immer reicher, immer besser, immer schneller. Und so hat man Selbstbewusstsein bekommen durch dieses individuelle Leben auch. Es gibt auch bei uns privat, wir haben diese Aufbruchsphrasen. Es ist zum Beispiel, als kleiner Junge fährst du nur mit dem Dreirad, dann hast du schon einen Roller, das ist schon ein bisschen schneller. Dann hast du ein Fahrrad, da hast du schon wieder gesteigert. Gell? Und dann hast du ein Moped, dann hast du ein Auto und dann fängst du Fliegen an. Oder wie ich, Paragleiten und so geht es halt immer weiter bergauf. So scheint es manchmal, wie wenn dieser Individualismus gar nicht so verkehrt wäre. Aber, und darauf möchte ich heute zu sprechen kommen, die negativen Folgen, die erspüren wir jetzt extrem. Nämlich, wir sind, unsere Gesellschaft, extrem beziehungsarm geworden und nicht wenige sogar beziehungsunfähig geworden. Das ist der Preis, den wir dafür bezahlt haben. Ich war vor ein paar Monaten in Afrika, in Tansania, habe dort auf einer Missionskonferenz gepredigt. Und so arm die dort sind, aber die haben eins wirklich voraus. Die reden stundenlang Da natürlich geht da nicht viel weiter, wie wir das so sagen würden. Die schaffen ja nichts. Aber ich bin mir nicht sicher, wer mehr schafft. Weil wir haben einfach keine Zeit mehr. Und wir müssen uns ja selbst verwirklichen. Und dabei bleibt der andere und Beziehungen auf der Strecke. Und wie ich es gestern gesagt habe, wenn du oder ich, wenn wir Erfolg, was immer vor Beziehungen stellen, sind wir immer Verlierer. Hundertprozentig. Weil der Mensch ist Beziehung. Und so werden beziehungsarme Menschen je älter, umso einsamer und auch umso hässlicher. Beziehungsgestörte Menschen, ist ganz schwierig, mit denen zu leben. Einige von euch wissen genau, wovon ich rede. Jetzt das biblische Menschenbild, wir haben uns ja das gestern kurz angeschaut. Wisst ihr was, sind die Öfen da übrigens noch aufgedreht? Ich glaube, die können wir zurückdrehen. Da wird es jetzt ganz schön warm, gell? Oder? Also mir ist jetzt so richtig warm. Wenn es da in meinem Ofen sitzt, gell? Okay. Oder vielleicht kippt man da ein, zwei Fenster, das wäre ganz hilfreich. Gell? Da bei dir zieht es nämlich nicht so rein. Kommst zurück das nächste. Ja. Wir haben gestern bereits kurz geschaut, das biblische Menschenbild lasst uns Menschen machen in unserem Ebenbild. Das heißt, der Mensch ist geschaffen als Beziehungswesen. Das ist, was die Bibel sagt. Jetzt kann einer sagen, ja, das ist nicht meine Meinung, das ist okay. Aber das ist, was die Bibel sagt. Der dreieinige Gott, der bereits Gemeinschaft in sich hat, hat uns geschaffen, um auch in Beziehung zu leben. Und darum ist der Mensch von seiner Schöpfung her auf Beziehung angelegt. Beziehung zum Schöpfer und zu anderen Geschöpfen. Dr. Viktor Frankl, den ich sehr schätze, der ist ja schon vor im gleichen Tag wie die Lady Di ist der gestorben. Darum hat man nicht so viel von ihm gehört damals. Aber Dr. Viktor Frankl, der hat die dritte Wiener Schule entwickelt, die sogenannte Logotherapie nach Freud und Adler. Der hat drei Konzentrationslager überlebt, war Jude. Er war ein Arzt. Er hat sehr viel mit Selbstmordpatienten gearbeitet. Und in seinem Buch, das ist sein berühmtestes Buch, Man's Search for Meaning, der Mensch auf der Suche nach dem Sinn, hat er gesagt, als sie da im Konzentrationslager standen, hunderte Menschen, alle völlig nackt, rasiert, nicht mal mehr die Haare hast du gehabt, ist er so dagestanden, hat sich gefragt, wer bin ich? Und er hat dann gesagt, nur wenn der Mensch sich selbst vergisst und sich auf sein Gegenüber konzentriert, dann erkennt er sich selbst wieder. Das ist, was ich gestern gesagt habe. Wenn du in den Spiegel schaust, kannst du nicht sagen, wer du bist, weil du siehst nur dich selbst. Du kannst dich nur identifizieren durch Beziehungen. Um es ein bisschen einfacher zu machen, wenn du angenommen, du stehst ganz alleine auf einer einsamen Insel irgendwo im Atlantik oder ist egal wo, und das ist nur eine kleine Insel, 3x3 Meter, eine Palme von mir aus und du. Sonst nichts. Du stehst da plötzlich, du weißt nicht, wie du da hinkommst, und dann fragt dich eine Stimme vom Himmel, wer bist du? Jetzt stehst du da nackt auf der Insel. Ja, wer bin ich? Ja, weiß ich nicht. Du wüsstest nicht, wer du bist, weil du kannst in dir selbst keine Identität erzeugen. Was sollst du fühlen, wenn es nichts zu fühlen gibt? Was sollst du wollen, wenn es nichts zum Wählen gibt? Und dann kommt aber zufällig eine Flaschenpost und du nimmst die Flaschenpost, öffnest und dann liest du auf diesen einen Zettel, lesen kannst du zufällig, dein Name ist Frank, ich bin dein Vater und ich bin auf der Suche nach dir. Nächsten Tag kommt ein Boot, ein Mann springt vom Boot, schwimmt rüber, nimmt dich in den Arm und sagt, endlich habe ich dich gefunden, Frank. Und jetzt fragt die Stimme wieder, wer bist du? Jetzt kannst du sagen, jetzt weiß ich, wer ich bin. Ich bin der Sohn von diesem Mann. Ich bin ein Kind. Das heißt, unsere Identität werden wir nicht in uns selbst finden. Für viele unter uns, die Schwaben sind besonders bekannt dafür, die Arbeitstüchtigen, gell? Da würde stimmen, ich arbeite, darum bin ich. Das mag ja zutreffen, aber das ist nicht ausreichend, um deine Identität zu beschreiben. Du kannst dich nicht einfach darüber bestimmen, wie viel du tust oder wie gewichtig du bist. Es ist oft eine Tragik, wenn Leute, auch Männer, die in hohen Positionen sind, und dann werden sie pensioniert und sagen sie so, was tue ich jetzt noch? Jetzt ist eigentlich alles umsonst. Jetzt bin ich niemand mehr. Das ist, wenn du dich nur identifizierst über deinen Beruf. Das kann nicht genug sein, das kann nicht gut gehen. Wir wissen das. Bei den Frauen ist es manchmal, Psychologen nennen das Nesty Empty-Syndrom, das leere Nest-Syndrom. Sie geben sich voll als Mutter hin und dann sind die Kinder aus dem Haus und dann fallen sie in ein tiefes Loch, weil sie wissen nicht mehr, wozu sie noch da sind. Das heißt, meine Identität kann auch nicht darin bestehen, dass ich unabkömmlich werde für meine Kinder, weil eines Tages wirst du unabkömmlich. Aber wer bist du dann? Das heißt, der Mensch stellt sich in jeder Generation die Frage. Das stellt sich jetzt nicht jeder in demselben Maß, das ist mir bewusst. Aber es sind die vier Fragen nach Identität, wer bin ich? Nach Ursprung, wo komme ich her? Nach dem Sinn, wozu bin ich da? Und nach dem Ziel, wo gehe ich einmal hin? Das sind die vier Fragen, Identität, Ursprung, Sinn und Ziel. Dr. Viktor Frankl, der hat einen Satz gesagt, den ich oft zitiere, hat er gesagt, der beste Beweis, dass es so etwas wie Wasser gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch Durst hat. Und der beste Beweis, dass es einen Sinn in diesem Leben gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach einem Sinn fragt. Und ich würde hinzufügen, das hat Frankl nicht gesagt, der beste Beweis, dass es einen Gott gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Gott fragt. Warum fragt der Mensch nach Gott? Du findest heute in der Welt noch Gegenden, da gibt es kein Krankenhaus, keine Schule. Du findest keinen einzigen Ort auf dieser ganzen Welt, wo es keine Anbetungsstätte gibt. Der Mensch sucht nach Gott. Und er sucht nicht nur nach Gott, sondern er sucht seinen Sinn. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und wenn wir auf die eine Antwort suchen auf diese Frage, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können die Welt, wenn ich von Welt spreche, meine ich das Denken dieser Welt, wo Gott ausgeschlossen wird. Das meine ich jetzt mit Welt, in diesem Sinne. Ich kann die Welt befragen, wozu bin ich da, was hat es für einen Sinn? Oder ich kann Gott befragen. Wenn du die Welt befragst, die Weisheit dieser Welt, dann bietet sie dir drei Möglichkeiten, wenn Gott ausgeschlossen ist. Wer bin ich? Antwort Nummer 1. Ich bin das, was andere von mir denken. Und Freunde, das ist nicht bei wenigen von uns. Wir geben es nicht gerne zu, es ist uns auch nicht immer bewusst, aber wir glauben, das zu sein, was andere von uns halten. Unsere Schulkollegen, Eltern, Freunde, Arbeitskollegen, Chef, der Fußballverein, wer immer. Das Problem bei der Sache ist, dass wenn ich mich identifiziere nach dem, was die anderen von mir denken, es stark darauf ankommt, welchen anderen du fragst. Beispiel, wenn du nach Schladming kommst und du gehst in die Fußgängerzone da und gehst in irgendein Geschäft und du fragst irgendwann, du, ich bin da beim Dauernhof, da gibt es einen Hans-Peter dort, was ist der Hans-Peter für ein Typ? Die meisten kennen mich hier. Da werden die einige sagen, du, der ist schwer in Ordnung. Der ist echt ein netter Kerl und finde auch, wie er lebt, ist ganz gut. Die Leute gibt es, nicht viele, aber ein paar gibt es von denen, die das sagen. Du kannst einen anderen fragen, der wird dir sagen, oh, der vom Dauernhof, der ist total durchgeknallt, dieser Fanatiker, dieser Sektierer und so weiter, die gibt es auch. Jetzt kommt es drauf an, wer bin ich jetzt? Bin ich jetzt ein ganz netter Kerl oder bin ich ein Fanatiker? Er kommt drauf an, wenn du fragst. Das heißt, wenn du deine Identität festmachst an dem, was andere Menschen über dich denken, dann geht dein Selbstwertgefühl rauf und runter, rauf und runter. Es kommt gerade darauf an, wen du triffst. Du hast noch eine zweite Möglichkeit in der Welt. Ich bin das, was ich glaube, dass andere von mir denken. Ist auch interessant, da irren wir uns leider sehr oft. Meine Frau, die Anne-Laura, die ist ein Reinlichkeitsfreak. Die putzt gerne. Ich meine, ist eh nett, ist eh gut, ist wenigstens sauber, gell? Aber manchmal ist es nicht nur sauber, es ist ja fast steril, gell? Und sie hat sich eh gesteigert, ich steigere mich auch in manchen Dingen. Aber früher war es so, wenn du in die Küche kamst und da standen ein paar Tassen rum, das Erste, was ich gesagt habe, nein, du, es tut mir leid, dass der so ausschaut bei mir, es ist alles so dreckig. Und ich denke, es ist ja steril. Weil sie denkt, die andere denkt, es ist dreckig in der Küche. Ich bin das, was andere glauben, was ich glaube, was die anderen von mir denken. Was auch heute immer noch gibt, bei unseren Bauern, es gibt ja so moderne Maschinen, da kann man Dinge schneller machen. Aber da gibt es einen Bauer, der macht das Licht um 5 Uhr an. Und weil es der um 5 Uhr anmacht, beginnt der um 5 Uhr. Jetzt muss der andere Bauer auch um 5 Uhr das Licht anmachen, weil sonst glaubt der andere, dieser faule Hund. Jetzt ist es so, der steht um 5 Uhr auf, macht das Licht an und dann geht er wieder ins Bett. Aber wenigstens glaubt der andere, dass er schon auf ist. Wisst, wir lachen darüber, aber wir sind oft nicht viel klüger. Wir tun das selber in der Firma. Man zeigt sich halt mal, damit sie glauben, ich bin anwesend, aber dann muss ich ja noch was anderes tun und so weiter. Weil wir glauben, ich bin das, was ich glaube, dass der andere von mir denkt. Jetzt muss ich ein Bild erzeugen, dass er so und so von mir denkt und das bin ich dann. Dein Selbstwertgefühl, wenn es darauf basiert, hängt wieder davon ab, was ich zu wissen denke, was der andere über mich glaubt. Dritte Möglichkeit, der andere sagt, was? Mir ist völlig egal, was der andere von mir denkt. Mir ist völlig egal, was ich glaube, was der von mir denkt. Ich bin das, was ich von mir glaube. Meine Meinung zählt. Das ist ein Problem. Weil wenn du mich fragst, du Hans-Peter, was denkst du über dich? Was bist du für ein Typ? Du, es gibt Tage, da sage ich, weißt du was? Echt gut. Also ich glaube, ich habe es geschafft. Das ist so super, ist gewaltig. Die Tage gibt's. Aber dann gibt es Tage, wenn du mich fragst, Hans-Peter, was hältst du von dir selbst? Sage ich, weißt du was? Ein totaler Versager. Also es geht alles schief. Also ich bin völlig unbrauchbar für jegliche Sache. Und die Tage gibt es gar nicht wenige. Es kommt auch immer darauf an, wenn du sagst, ich bin, was ich von mir halte, kommt immer darauf an, mit wem du dich vergleichst. Zum Beispiel, ich kann sagen, ich bin ein guter Skifahrer. Ja, wahrscheinlich, wenn ich mit euch fahre, steige ich wahrscheinlich relativ gut aus, weil es mein Beruf ist. Aber wenn ich einen Freund, der Hans Knaus, der ist Weltcup-Fahrer, wenn ich mit dem fahre, denke ich mir so, gar so gut bin ich auch nicht. Weißt, es kommt immer darauf an, mit wem du dich vergleichst. Ob du gut bist oder schlecht, ob du dich wohlfühlst oder weniger wohl. Und darum, wer bin ich nun? Bin ich einer, der es geschafft hat oder bin ich ein Versager? Kommt drauf an. Ich habe noch eine zweite Möglichkeit und die möchte ich euch heute anbieten. Nämlich, dass ich meine Identität nicht festmache an dem, was andere über mich denken, auch nicht an dem, was ich selbst von mir halte, sondern ich baue mein Selbstwertgefühl darauf, was Gott über mich denkt, was mein Schöpfer über mich gesagt hat. Wir lesen einmal im Johannes Kapitel 2, ich lese euch die Verse vor, Johannes 2, Vers 23 bis 25, da lesen wir über Jesus. Als er aber zu Jerusalem war am Passa auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Jesus kennt jeden Menschen. Er weiß um uns Bescheid, mehr als wir selbst. Die Bibel sagt auch, das Herz ist ein trügerisches Ding. Wer kennt sich damit aus? Und da kann ich, je älter du wirst, desto mehr weißt du, dass es stimmt. Das Herz ist ein trügerisches Ding. Manchmal tun wir Dinge und rechtfertigen alles, was wir tun. Und dabei wissen wir, eigentlich ganz richtig ist es nicht. Aber wir drehen das so hin. Wir rechtfertigen uns. Und darum täuschen wir uns auch über uns selbst. Einer kennt uns und darum, wenn du herausfinden willst, wer du bist, Da möchte ich dich wirklich ermutigen, geh zu dem, der dich geschaffen hat. Er weiß, wer du bist. Und ich habe da ein Oberhead. Jetzt, Philipp, kannst du das auf weiß schalten? Weil wir haben das Programm dazu nicht gefunden. Keine Ahnung. Schau, jetzt geht der Oberhead auch nicht. Ich habe mir gedacht, der geht immer. Na, die Lampe geht nicht. Vorhin ist sie noch gegangen. Kommen die. Also zweite wo? Das hat der vielleicht nicht. Weißt du was? Ach schau, Philipp. Wenn wir ihn Philipp nicht hätten, das war eine Katastrophe, gell? Und zwar, das ist jetzt nicht allzu tief. Also das ist relativ einfach zu kapieren. Was? Ich kann es nicht. Wo stellt man das schärfer, Philipp? Das weiß ich auch nicht. Was? Schau mal, Philipp, ohne dich bin ich ganz verloren. Ah, da vorne, genau. Super. Sehr gut. Und zwar, das ist ein Glas. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Und das ist ein Marmeladeglas. Die Frage ist jetzt, warum ist das ein Marmeladeglas? Das ist ja ein Glas. Warum ist ein Marmeladeglas? Weil, und das ist der Punkt, der Inhalt bestimmt die Identität vom Glas. Weil Marmelade im Glas ist, darum ist es ein Marmeladeglas. Und es ist relativ einfach, das umzusetzen. Die wahre Identität, wenn das ein Kind ist, und das ein Kind Gottes, warum wird aus einem Kind ein Kind Gottes? Weil Gott im Kind ist. Weil Christus im Menschen ist. Das heißt, nicht das Glas entscheidet über die Identität vom Glas. Dieses Glas könnte jetzt ganz dick sein oder hoch und dünn. Es könnte auch gebogen sein. Es könnte unförmig sein, bauchig oder ganz dünn, was immer. Der Inhalt bestimmt das Glas, nicht die Form oder die Art des Glases. Das heißt, meine Identität als Mensch wird bestimmt dadurch, dass Gott gesagt hat, wenn du mich aufnimmst, komme ich und ich werde in dir wohnen. Jesus sagt, ich werde Wohnung in dir machen und ich selbst werde bei dir sein. Das heißt, ein Mensch, der Christus hat, der ist in Christus und Christus in ihm. Und darum weißt du, wer du bist. Weil der Inhalt bestimmt deine Identität. Da gibt es einen Vers, der oft zitiert ist. Da gibt es, wie gesagt, 196 gibt es davon. Ich nehme den einen Kolosser 1, 27, weil das eben ein bekannter ist, wo Paulus, ein Mensch, der in Christus war, ein Christ also, sagt, in Kolosser 1, 27, na, das ist, drum, ich bin im falschen Buch, in meinen Gästen war das nur da. Kolosser 1, 27 sagt er, da redet er über ein Geheimnis. Und er sagt, ich tue euch das Geheimnis kund und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, dass Christus in uns ist, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit und das gibt uns unsere Identität und sonst nichts. Ein gutes Beispiel ist auch, wenn du eine CD nimmst, gibt es eine leere CD und dann kannst du sie bespielen. Also eine leere CD und eine bespielte CD äußerlich ist überhaupt kein Unterschied. Aber der Inhalt bestimmt die Identität dieser CD. Und so ist es mit einem Menschen, der in Christus ist. Das Wort Gottes unterscheidet nicht zwischen zwei Arten von Menschen im Sinne von guten und bösen Menschen, von großen Sündern und kleinen Sündern, sondern von Menschen, die in Christus sind und Menschen, die nicht in Christus sind. Denn das ist unsere Identität. Das ist genau das, was ich euch das Buch da gesagt habe, was dieser Professor da gemacht hat. Diese Phrase en Christo. Und Philipp, kannst du das draufwerfen, bitte, was ich dir gegeben habe da? Nur damit man grob sieht, was ist der Unterschied in der Bibel zwischen einem Menschen, der ohne Christus ist und in Christus ist. Ohne Christus, und du findest diese Beschreibungen alle genauso im Neuen Testament. Geboren vom Mensch, das sind wir alle, sonst wären wir nicht da. Und dann geboren aus dem Geist, das ist dein zweiter Geburtstag. Wenn du erkennst, warum du geboren wurdest. Ohne Christus ein Sklave der Sünde, in Christus bist du frei. Das heißt nicht, dass du nicht mehr sündigst, aber du hast die Wahl, weil du in Christus frei bist. Ohne Christus verloren, sagt die Schrift, in Christus gerettet. Ohne Christus geistlich tot und leer, in Christus lebendig und gefüllt mit dem Heiligen Geist. Ohne Christus ein Sünder, und Sünder wiederum hat nichts mit Moral zu tun. Es gibt Sünder, die leben ein viel besseres Leben moralisch, als so manche gläubige Menschen, die ich kenne. Es hat nicht damit in erster Linie zu tun, sondern mit der Trennung von Gott, mit der Ablehnung Gottes und ein Heiliger. Heilig übrigens, heute wird es ein bisschen negativ verwendet. Manchmal gehe ich in eine Bar mit meiner Frau. Ich habe meine Frau in einer Bar kennengelernt. Ich war der Barkeeper. Und da gehen wir manchmal hin. Und so nach dem fünften Bier, ich kenne ja da alle, weil ich hier aufgewachsen bin, sagen sie, da drüben ist ja der Heilige. Und das ist eher negativ gesagt. Und ich sage immer, danke für das Kompliment. Du hast keine Ahnung, was du jetzt gesagt hast. Weil ein Heiliger zu sein, heißt, ich bin beiseite gestellt, abgesondert für Gott. Wenn das jemand sieht, dass ich beiseite gestellt bin für Gott, sage ich, danke, das ist gewaltig. Also in Christus ist ein Heiliger. Ohne Christus, sagt die Bibel, bist du ungerecht. In Christus gerecht gesprochen. Ohne Christus getrennt von Gott. In Christus Teilhaber seiner göttlichen Natur. Ohne Christus ein Geschöpf Gottes. In Christus geboren aus Gott und sein Kind. Und das ist genau die neue Identität. Und wisst ihr, warum das so wesentlich ist? Weil diese Identität, die bleibt auf ewig dieselbe. Die ändert sich keinen Tag. Ob es mir heute schlecht geht und morgen gut und übermorgen wieder schlecht, jetzt gesundheitlich oder was weiß immer, das bleibt immer gleich. Ich bin sein Kind. Das ist meine Identität, worauf ich mich jeden Tag berufen kann. Danke, Herr. Ich bin von dir geliebt. Ich gehöre zu dir. Ich weiß, wer ich bin. Das ist die Identität, die uns geschenkt ist in Christus. Und das ist jetzt keine theologische Spitzfindigkeit oder sagen, ja, das ist ein bisschen theoretisch. Das ist extrem praktisch. Ich will es euch so erklären. Ich habe da drüben mein Büro da, wo die Anna ist, da sind zwei Türen, eine ist zu mir und die andere da zum Simon und zum Johnny. Und wenn jetzt so Bibelschüler oder Gäste mich besuchen wollen oder was reden, super. Was die meistens tun ist, die gehen zu Anna und sagen, Anna ist da und betet da und sagt so, ja, der sitzt da rein. Dann klopfen sie meistens an, wie man es halt so tut heutzutage. Und dann kommen sie rein, dann sage ich, setz dich hin, dann setzen sie sich hin, da auf die Bank oder was immer, auf den Sessel und dann redet man halt. Wenn meine Tochter, die Eva Maria, ich meine, jetzt ist sie in einer anderen Schule, da in zwei Stunden von hier, die gingen alle hier in die Schule. Wenn die so als Zehnjährige nach der Schule kam, die hat die Tür aufgeschnalzt, hat gesagt, hey Anna, meine Tür aufgeschnalzt, rumgekommen, auf den Schoß gesetzt, gesagt, hey Vati. Warum tut sie das? Weil sie weiß, wer sie ist. Sie ist meine Tochter. Das heißt, die benimmt sich anders wegen ihrer Identität. Und so ist es auch mit uns als Menschen, wenn ich weiß, wer ich bin in Christus, werde ich mich anders benehmen, auch in meiner Beziehung zu Gott und auch in meiner Beziehung zu anderen und zu mir selbst, weil ich weiß, wer ich bin. Und der Feind, das heißt der Böse, wisst ihr, was der tun will? Der will unsere Identität verwirren. Weil wenn er das schafft, dann leben wir in Angst und in Sorge. In Johannes 10,10 sagt Jesus, Johannes 10,10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Der Dieb, wie wir gestern besprochen haben, Sünde hat immer ein attraktives Plakat. Aber die Sünde kann ihr Versprechen nie halten. Letztlich will die Sünde dich immer nur, sie will stehlen, schlachten und verderben. Leben haben wir nur in Christus. Und wenn der Gegenspieler es schafft, unsere Identität zu verwirren, dann hat er einen großen Sieg gewonnen und das dürfen wir nie zulassen. Und darum, wisst ihr, was Satan tun will? Satan, so nennt ihn die Bibel, ist eine rätselhafte Figur, muss ich dazu sagen. Die Bibel ist nicht ganz klar darüber, sie hat auch keine klare Lehre über Satan, aber er kommt immer wieder mal vor. Es ist derjenige, man kann es auch nennen das Böse, das uns hindern will, in dieser liebevollen Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und was, wie tut er das? Wie zieht er uns weg von dem liebenden Gott? Indem wir erstens unsere Identität im Beruf suchen. Manchmal, ich sitze ja relativ oft im Flugzeug und da oft sitzt halt neben jemand und dann fragst du halt mit der Zeit mal, wer bist du oder dann, wie ist dein Name und dann was du hast. Dann sagt er, ja, ich bin ein Geschäftsmann, I'm a businessman. Dann, wenn man ein bisschen länger redet, dann kann man das fragen, ja, das ist ja dein Beruf, aber was bist du eigentlich? Seht ihr, wenn ein Geschäftsmann dann in Pension geht, dann ist er ein pensionierter Geschäftsmann. Das ist nicht mehr so beeindruckend. Dasselbe ist, fragst du eine Frau, ja, ich bin Mutter, ich bin Hausfrau. Ja, das ist super. Aber wenn das alles ist, was bist du dann, wenn du keine Kinder mehr im Haus hast? Ich bin ein Hotelbesitzer. Bei uns viele, wenn du sie fragst, ihre Identität, die leben und sterben dafür. Hotelbesitzer. Aber was ist dann, wenn du bankrott gehst? Dann bist du bankrotter Hotelbesitzer. Gibt es auch einige. Oder sagst, ich bin ein Model, das ist, was ich bin. Ja, und was bist du dann, wenn du älter wirst und nicht mehr so gut aussiehst? Was bist du dann? Oder ich bin ein Notar, ich bin ein, was weiß ich. Ganz egal, was ist, wenn du mal ein bisschen verwirrt wirst im Denken, was bist du dann? Was bleibt dann übrig? Sieh dir aber, die Versuchung ist, unsere Identität im Beruf zu finden. Oder durch unser Verhalten. Ich habe einmal im Jahr eine Gruppe bei mir von trockenen Alkoholikern. Und da gibt es oft, wenn du den fragst, und bei uns auch so, denk mal nach zu Hause, ich bin mir sicher, du kennst 1, 2, 3 Alkoholiker, die echt ein Problem haben. Und ist es nicht manchmal so, dass man sitzt und sagt, ah, das ist der Alkoholiker. Das heißt, wir geben ihm eine Identität durch sein Verhaltensmuster. Weil er oft zu viel trinkt, darum ist er ein Alkoholiker. Aber das ist nicht hilfreich. Es ist zwar so, um trocken zu werden, ist es manchmal hilfreich zu erkennen, die Ernsthaftigkeit, das stimmt. Aber nicht ich bin Alkoholiker, das ist nicht meine Identität, das wäre eine Katastrophe. Wisst ihr warum? Denn wenn ich Alkoholiker bin, was tut ein Alkoholiker? Der trinkt. Ich benehme mich entsprechend meiner Identität. Das heißt, ich müsste dann lernen zu sagen, ich bin der Hans-Peter und ich trinke öfter mal zu viel Alkohol. Aber nicht Alkoholiker ist meine Identität, sondern etwas ganz anderes. Ein Mann kam einmal zu mir nach einem Vortrag. Sein dritter Satz war, ich bin psychisch krank und schizophren. Ich bin Christ, ich gehe regelmäßig in die Kirchengemeinde. Und am Montag gehe ich ins Rotlichtviertel zu den Prostituierten. Und es war dann interessant, der erste Satz oder dritter Satz war, ich bin psychisch krank und schizophren, hat er gesagt. Dann habe ich mit ihm noch länger geredet, dann habe ich gemerkt, der ist eigentlich ziemlich normal. Der ist nicht jetzt abgefahren oder so. Ich meine, die gibt es natürlich auch, ist ja logisch. Aber der war relativ normal. Dann habe ich mit der Zeit gesagt, was, ich glaube weder, dass du schizophren bist und auch nicht abnormal. Wie hat er gesagt? Psychisch krank oder wie? Ich glaube, du bist weder das eine noch das andere. Aber wisst ihr, für ihn war es bequem. Wisst ihr warum? Er hat gesagt, ich bin psychisch krank, schizophren. Warst du der psychisch Kranke, Schizophrener, der geht Sonntag in den Gottesdienst und betet und Montag zur Prostituierten? Das war seine Entschuldigung. Er hat sich genauso benommen mit seiner Identität im Glauben, das bin ich. Man hat gesagt, du bist weder noch, du bist völlig normal. Du musst lernen, verantwortungsvoll zu leben. Aber wir leben nach unserer Identität. Oder in einer Bibelschule in England, wo ich unterrichtet habe, da kam ein Mädchen und das hat im ersten oder zweiten Satz gesagt, weißt du, Hans-Peter, sie hat mich bedankt, dass ich da bin und so. Hat gesagt, aber ich bin leider krank. Und ich habe gesagt, was heißt für Krankheit? Also ich sage, ich habe ADS, Aufmerksamkeit, Defizit, Syndrom. Oder ADD, kommt drauf an, in Englisch oder Deutsch. Dann habe ich eine Zeit mit ihr geredet und festgestellt, das ist erstens ein hübsches Mädchen war es. Dann war sie ein offenes Mädchen, die hat mir in den Augen geschaut, wenn ich mit ihr geredet habe. Sie war ein intelligentes Mädchen, ihre Fragen waren intelligent. Dann habe ich gesagt, nach einer Viertelstunde gesagt, weißt du was, du bist überhaupt nicht krank. Du bist total normal. Und was interessant war, die hat dann Tränen in ihr runtergeronnen und hat gesagt, seit Jahren hat mir niemand gesagt, dass ich normal bin. Wisst ihr, warum die Eltern gesagt haben, sie hat ADD oder ADS? Weil sie in der Schule halt nicht die Beste war. Jetzt braucht man einen Grund, warum sie nicht die Beste ist. Dann hat man halt irgendeine Krankheit. Aber das ist ein Wahnsinn. Wir benehmen uns dann entsprechend unserer Identität. Und wisst ihr, was ich unter Christen andauernd finde? Dass Christen sagen, was ich bin? Ja, ich bin Christ, aber ich bin unbrauchbar. Ich bin ein unattraktiver, ein unbegabter Christ. In den Himmel komme ich schon, aber Freude hat Gott nicht viel mit mir. Und genauso leben sie. Und das ist der Wahnsinn. Wisst ihr, wenn du mal im Himmel vor Gott stehst, wird Gott sagen, ah, da kommt die Unbegabte und Unbrauchbare. Ja, komm, setz dich auch hin. Nie. Gott wird sagen, willkommen, mein geliebtes Kind. Freue mich so, dass du mich endlich siehst, wie ich bin. Du bist ein Kind Gottes. Oder andere, noch ein letztes, oftmals auch Identität durch Religion. Frage, wer bist du? Und der Christen dann sagt, oh, ich bin ein Katholik. Und ich sage, ja, das ist vielleicht die Kirche, in der du groß wurdest, aber das ist nicht, was du bist. Ich kenne Katholiken, die wollen mit Gott und Christus überhaupt nichts zu tun haben. Der andere sagt, ja, drum, ich bin ein Protestant. Ja, was heißt das wieder? Ich kenne Protestanten, die haben keine Ahnung vom Evangelium, wollen auch nicht. Auch nicht interessiert. Dann sagt der andere, ja, darum bin ja ich Baptist. Oder darum bin ich in der freien Christengemeinde. Ja, was heißt das wieder? Dass sie halt ein bisschen älter getauft wurden und dann genauso gleichgültig leben. Kenne ich auch einige. Dann sagen die anderen, ja, ich bin ein Pfingstler. Ja, was heißt das? Hebst die Hände ein bisschen höher und was tust du sonst noch? Weißt du, das ist ja alles gut. Ich bin total dankbar für meine Gemeinde, in der ich zum Glauben gekommen bin. Und ich bin bis heute so froh, dass ich Teil sein kann in unserer Gemeinde hier. Und ich liebe die Leute. Aber weißt du was, ich bin in einer lutherischen, evangelischen Gemeinde aufgewachsen. Aber ich bin kein Lutheraner. Ich bin seit 23 Jahren bei Fackelträger. Aber nenne mich nicht Fackelträger. Ich bin Kind Gottes. Das ist, was ich bin. Seht ihr, wir dürfen unsere Identität nie an Dinge festmachen, ob das Religion, Verhaltensmuster oder unser Beruf ist. Unsere Identität ist in Christus. Und da haben wir wieder diese Phrase, in Christus sind wir zu Hause. Und da möchte ich noch kurz sagen, also, ich erzähle das öfter, aber das war, irgendwie hat mich das so bewegt, wo ich einen Bergführerkollegen getroffen habe, der halt auch weltweit rumreist und Expeditionen macht und so weiter. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, wir suchen halt alle nach etwas. Dann hat er zu mir gesagt, ja, weißt du was, ich bin ein ewig Suchender. Dann habe ich gesagt, und schau, das ist der Unterschied zwischen uns zwei. Ich bin zu Hause. Dann habe ich gesagt, ja, gibt es das wirklich? Ich sage, ja, das gibt es wirklich. Weil ich bin in Christus. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin zu Hause. Und das ist die Heimat. Und ich wünsche darum jedem Menschen, dass er diese Heimat kennenlernt, die nur in Christus ist. Weil da findest du die Identität, die dir ewig bleibt und die auch bereits heute jeden Tag dieselbe ist. In Christus ist kein Wandel. Er ist dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit, sagt das Neue Testament. Und darum ist meine Identität in Christus immer dieselbe. Ich bin immer wertvoll. Und es ist manchmal so, dass wir glauben, ja, aber ich benehme mich ja nicht so. Aber weißt du was? Manchmal wundern sich Leute, wenn ich das sage, aber du kannst Gott nie enttäuschen. Nie. Weißt du, warum du Gott nie enttäuschen kannst? Weil damit Gott enttäuscht wäre von dir, müsste er sich zuerst in dir getäuscht haben. Aber Gott täuscht sich nie. Und weil er sich in dir nie täuscht, kannst du ihn auch nie enttäuschen. Denn Gott weiß immer genau, wer du bist. Er weiß genau, was du tust. Und er weiß es, bevor du es tust. Und darum dürfen wir ehrlich und wahrhaftig sein in der Gegenwart Gottes. Ich glaube, ein Grund, warum manche Menschen nie zu Gott durchdringen, ist, weil sie nicht ehrlich sind, sie sind nicht wahrhaftig. Sie glauben, was verbergen zu müssen. Das ist der größte Unsinn. Vor Gott kannst du so ehrlich sein, wie du nur vor ihm sein kannst. Gott kannst du Dinge erzählen, die kannst du keinem Menschen erzählen. Der Mensch könnte es nicht ertragen. Gott schon. Denn er kennt dich. Und darum ist das Leben mit Gott so befreiend. Und darum tun wir das, was wir tun. Und darum freue ich mich, mit diesem Jesus zu leben. Und so möchte ich dich einfach ermutigen, wenn du Christus nicht kennst, es gibt nichts Schöneres. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 20, da sagt Jesus diese Einladung, er sagt, siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Türe öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Er klopft an. Das gilt nicht nur für Leute, die Christus nicht kennen. Das ist eigentlich für Christen geschrieben. Er klopft jeden Tag an und sagt, lass mich doch rein. Ich hab dich lieb. Ich möchte nur Gemeinschaft mit dir. Und du brauchst dich nicht vor mir verstecken. Und darum möchte ich einfach noch beten jetzt und ich möchte auf zweierlei Art beten. Einfach vielleicht zum ersten Mal Christus einladen, für andere zu sagen, Herr, ich möchte wieder wirklich neu erkennen, wer ich bin in dir und mich an dir erfreuen. Lass uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir haben dein Wort gehört. Auch deinen klaren Ruf an uns, dass du uns liebst. Und Herr, wenn ich auch dich vergessen habe, hast du mich nie vergessen und gehst mir bis heute nach. Und Herr, so wie du Ja gesagt hast zu mir, möchte ich jetzt zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal Ja sagen zu dir. Mich einlassen auf diesen einzigartigen Gott, meinen Schöpfer, mein Herr, mein Liebhaber. Herr, ich möchte lernen, mit dir recht zu leben. Ich möchte dein Eigentum sein und immer in deiner Nähe bleiben. Ich möchte mich freuen an dir. Ich möchte lernen, mich an mir selbst zu freuen, so wie du dich an mir freust. Und ich möchte lernen, meinen Nächsten anzunehmen, so wie du ihn angenommen hast. Herr, danke für Versöhnung, die du geschaffen hast. Und dass du uns entgegenkommst in deinem Sohn und uns diese Versöhnung zusprichst. Wir können sie nur annehmen. Du hast alles getan. Und Herr, das wollen wir tun. Dich, deine Versöhnung annehmen. Für jetzt und für ewig. Danke, Herr, dass du lebst, dass du jetzt da bist und zu uns redest. Wir beten noch in der Stille weiter. Amen.